Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikt-Transformationskongress. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns heute ganz besonders, Marc Weiland bei uns begrüßen zu dürfen. Marc ist ärztlich geprüfter Ernährungsberater, Filmemacher, Autor und zugleich Experte für Naturmedizin, Entgiftung und Rohkost. Und er ist diplomierter Kommunikationswirt. Seit frühester Kindheit litt Marc unter sehr vielen Erkrankungen wie Augenproblemen, Candida, Bandscheibenverformung, chronische Müdigkeit, Antriebslosigkeit und immer wiederkehrende Infekte und Entzündungen. Das Aufsuchen vieler Ärzte und Heilpraktiker brachte ihm damals kaum Besserung. Bis er sich intensiv selbst mit den Themen Gesundheit, Ernährung und Naturheilkunde beschäftigte und an sich anwendete. Sein Gesundheitszustand verbesserte sich rasant. Er ist davon überzeugt, dass jeder Mensch seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen muss. Dieses Wissen über Naturmedizin, Sport, Ernährung, Fasten, Entgiften, Wasser und Wildkräuter und deren Anwendung sollte jeder Mensch kennen. Wir sind jetzt so richtig gespannt, welches Wissen Marc jetzt mit uns teilen wird, denn viele kennen gesundheitliche Probleme. Herzlich willkommen, Marc Weiland.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke, liebe Kathleen, lieber Andreas, für die Einladung.
Ja. Also Marc, ich habe dich ja kennengelernt durch die Rohkostmesse in Berlin. Du hast mich damals gefilmt beim Vortrag. Ich glaube, wie hieß der damals? Du bist, was du isst.
Ja, genau. Ja, genau. Ich erinnere mich an den Titel. Genau.
Und du hast, ich habe damals auch viel über dich erfahren. Du hast 3 Bücher, glaube ich, inzwischen geschrieben. Ne? Mhm. Das ist das So heilt Natur, war das, glaube ich.
So heilt die Natur,
genau. So heilt die Natur und das große Entgiftungsbuch. Und jetzt zum Schluss Tschüss Fett, das Fasten, genau.
Das neue Fasten nach Uelecke, genau. Da habe ich allerdings, war ich da nicht der Hauptautor, sondern habe da nur ein bisschen dran mitgearbeitet an dem Buch mit dem Professor Dr. Bernhard Uelecke zusammen.
Ja, also was mich total beschäftigt, ist auch gerade die Bedeutung von Fasten und von Entgiften für die Gesundheit. Und vielleicht können wir da gleich mal so einsteigen. Was sind da deine Erfahrungen?
Also das Thema Entgiftung oder Detox, wie es ja zu Neuhochdeutsch heutzutage heißt, eine große Bedeutung für den Menschen hat, eigentlich für jeden Organismus. Das zeigt eigentlich schon die Tatsache, dass wir von Natur aus mit einer Vielzahl an Entgiftungssystemen und Organen ausgestattet sind. Allen voran ist dann natürlich die Leber zu nennen, aber auch die Lunge, die Niere, der Darm, die Haut, und ich vergesse immer ein paar bei der Aufzählung. Also nochmal Nieren, Leber, Darm, Lunge, Haut, Lymphsystem und da verließen sie ihn. Genau. Also es gibt 7 insgesamt. Ich habe das in meinem Buch, könnt ihr das nochmal alle genau nachlesen. Es gibt auch die Schilddrüse, die hat eben halt auch eine entgiftende Funktion, zum Beispiel auch das Jod, was die Schilddrüse ja auch braucht, habe ich jetzt gerade neulich auch wieder gehört, wie das Jod eben halt auch in höheren Dosen uns eben halt bei der Entgiftung unterstützen kann. Deswegen ist es wichtig, finde ich, auch wieder mehr Makroalgen in die Ernährung mit einzubeziehen. Aber ich will jetzt gar nicht vorgreifen. Also wir sehen schon, der Körper ist einerseits mit ganz vielen Entgiftungssystemen ausgestattet, weil er nämlich schon von Grund aus Stoffe von außen in irgendeiner Weise damit umgehen muss, mit diesen Stoffen. Aber anders entstehen im Körper bei den Stoffwechselvorgängen eben auch Stoffe, sogenannte Stoffwechselendprodukte, die toxisch sind und deswegen ausgeschieden entgiftet werden müssen. Mhm. Wir kennen diesen Begriff der Entgiftung eben halt nicht nur in der Naturheilkunde, sondern auch ja, in der Schulmedizin, weil wenn jemand mit einer Lebensmittelvergiftung kommt oder einer Drogenintoxikation und so oder eben halt der pH-Wert im Blut absinkt und wir zu einer Azidose kommen und so weiter. Das sind alles ja giftige Prozesse, die da stattfinden. Oder beim Nierenversagen steigt dann der Harnsäurewert im Blut und so. Und da muss man eben halt auch in der Schulmedizin natürlich Maßnahmen zur Entgiftung oder zur Gesundung anwenden. Das heißt also, Entgiftung ist sowohl in der Naturheilkunde, in der Schulmedizin und eben halt auch als Grundausstattung da, weil es ganz wichtig ist, der Körper, das geht hier rein und da unten wieder raus an mehreren Stellen oder durch die Haut wird es ausgeschwitzt, über die Schweißdrüsen, über die Luft werden Giftstoffe abgeatmet, zum Beispiel das Kohlendioxid, ja, das ist ja auch ein Giftstoff, der zumindest in einer Homöostase sein muss, in einem Gleichgewicht mit dem Sauerstoff. Also das sind ganz natürliche Vorgänge. Es zeigt uns aber auch, dass eben Entgiftung nichts ist, was man wie bei einem Frühjahrsputz eben einmal macht und dann ist wieder gut und dann isst man wieder so weiter oder lebt so weiter wie zuvor, sondern dass Entgiftung ein immerwährender Prozess ist, bis zum letzten Atemzug im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das funktioniert eben nicht so, wie das viele denken. Ich mache jetzt mal eine Kur, eine Entgiftungskur und dann ist alles wieder gut. Wenn man natürlich eine akute Vergiftung hat, ist das nochmal etwas anderes. Wenn ich jetzt davon rede, meine Entgiftungssysteme und Organe zu stärken, zu optimieren in der Funktion oder ein möglichst giftfreies Leben führen will, dann ist das eben ein immerwährender Prozess, in dem man sich ein bisschen verbessern kann hier und da natürlich, aber jetzt eben nicht so was Singuläres.
Naja, weil du sagst so vorhin, das ist auch in der Schulmedizin anerkannt, so dieses Entgiftung und dass man vergiftet ist. Also du hast zwar schon recht mit Azidose oder spezielle Blutvergiftung etc., aber so, dass man so anerkennt, dass der Körper per se durch Umweltgifte vergiftet wird oder durch Medikamente, die täglich eingenommen werden, das ist ja schon nicht so. Also wenn ich mich noch an das letzte Gespräch mit der Ärztin meiner Mutter unterhalte, die hat gesagt, ja, also Schmerztabletten und so, wenn die abgesetzt werden, alles super wieder, da braucht man nicht entgiften, Schlacken und so gibt es gar nicht. Also so ganz anerkannt finde ich das nicht von der Schulmedizin, dass es Sinn macht, regelmäßig zu entgiften.
Es ist richtig, was du sagst, es ist nicht anerkannt, zumindest wenn jetzt jemand aus der Naturheilkundung kommt und sagt, ja, wir machen jetzt mal Entgiftung, das ist ganz wichtig bei diesen Dingen, also ja, Medikamente ist natürlich auch so ein Ding, aber es gibt es vor allen Dingen. Also wenn diese Schulmediziner, die sind, wie auch einige in der Naturheilkunde auch, sind einfach borniert. Ja, ich darf das sagen, ich habe ja mal ein paar Semester auch oder ein paar Jahre sogar Medizin studiert, habe da so einige Kollegen kennengelernt, habe auch 4,5 Jahre in der Klinik gearbeitet, habe da einige Ärzte kennengelernt, einige sind da sehr offen und das ist alles wunderbar. Aber wenn ich so manche andere Ärzte sehe, auch die ich manchmal auf YouTube da herschwätzen sehe, dann ist das einfach so, ja, was nicht sein, also die denken immer, Detox ist Schwurbelei. Das ist es ja auch manchmal. Das ist ja das Problem. Man muss dann halt genau unterscheiden. Ja, was gibt es denn für Entgiftungsmethoden, die angeboten werden, die dann auch wirklich etwas bringen? Und es gibt da tatsächlich Methoden, wo man wirklich sagen kann, ja, hier kann man auch sogar nachweislich sehen, es gibt da Entgiftung. Ja, es findet Entgiftung statt, wenn man das sozusagen Input, Output oder den Status miteinander vergleicht. Und ist das, ja, kann man, man kann, es gibt zum Beispiel beim Fasten, um das mal als eine Methode zum Entgiften vorwegzunehmen. Fasten ist eine wunderbare Entgiftungsmethode, wenn man sie denn richtig macht. Ja, es gibt ja da leider auch ganz viele Sachen, die man nach 100 Jahren immer noch falsch macht. Aber, oder Fastenmethoden, die überhaupt gar keinen Fasten beinhalten. Ja, wenn ich sage Saftfasten, dann ist das ja kein Fasten, sondern dann ist das eine Reduktion, eine flüssige Reduktionsdiät.
Aber wir reden nochmal nachher über Fasten. Also ich würde mich schon mal interessieren, was du da präferierst.
Ja, können wir jetzt sehr gerne machen. Also so, und wenn sich dann ein Arzt immer noch hinstellt und sagt, ja, durch Fasten kann man nicht entgiften, dann kann man ihm auch nicht mehr helfen. Ja, es gibt sowohl auf der Seite der Schulmedizin als auch auf der Seite Naturheilkunde gibt es eben solche Leute, die keine Ahnung haben, aber auch keine Ahnung haben wollen. Ich habe das jetzt gerade im letzten Jahr wieder erlebt. Da war ich bei einem Neurologen für meine Mutter habe ihm eben halt davon erzählt, was ich eben so aus der neuesten Forschung und der Naturheilkunde dazu berichten weiß, zu diesem speziellen Thema, um das es da ging. Und habe ihm gesagt, ich kann ihm da gerne mal was zuschicken. Und dann hat er schon von vorne gesagt, Sie können es gerne zuschicken, aber ich werde es nicht lesen, das interessiert mich alles nicht, das funktioniert eh nicht.
Habe ich übrigens die gleiche Erfahrung gemacht mit meiner
Mutter. Und wenn ich natürlich solche bornierten Menschen, also das ist jetzt nur so ein euphemistischer Ausdruck für dämlich, ja, mit denen kann man einfach nichts diskutieren. Das geht nicht. Und dann kann man es ganz sein lassen. Aber von denen muss man sich dann aber auch nicht sagen lassen, dass es keine Entgiftungsmöglichkeiten gibt. Mhm. Oder wo man zumindest diese Entgiftung unterstützen kann. Ja, also wenn ich, sagen wir mal, die Leber wird ja immer so gerne als Hauptentgiftungsorgan dargestellt. Das ist auch sicherlich so. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich tue was Gutes für die Leber, ja, indem ich meine Ernährung entsprechend umstelle und die Leber nicht so belaste, indem ich gucke, dass ich zusammen mit dem Arzt vielleicht meine Medikamente reduziere oder auf Medikamente umstelle, die weniger leberbelastend sind, oder auch beim Fasten zum Beispiel, dass ich da eine Fastenmethode wähle, die auch die Leber mehr entlastet, ja, wie andere Methoden. Und also dass es zum Beispiel nicht zu der erneuten Vergiftung immer wieder kommt, dass man im Darm die Gifte immer abbindet und dann ausleitet. Dann tue ich doch etwas für meine Entgiftung. Ja? Also dann, die Entlastung der Leber bedeutet ja schon weniger Belastung. Und das ist eine Unterstützung der Entgiftung. So, wenn ich zum Beispiel auf dem Trampolin springe oder laufen gehe oder mich überhaupt bewege viel, jeden Tag, ja, dann tue ich etwas für mein Lymphsystem. Das Lymphsystem ist dafür da, um unter anderem eben auch Gifte wieder abzutransportieren. Also tue ich doch damit etwas für die Entgiftung. Also das schreit ja nur nach Logik. Das heißt natürlich nicht, dass wenn ich irgendwie auf einen Tee draufschreibe, Detox-Tee, ja, oder so, oder keine Ahnung, oder das ist natürlich dann lächerlich. Ja. Ja. Oder irgendwelche Kapseln zu nehmen mit irgendwelchen Sachen drin, die irgendwie nur teuer sind, dann kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass das Ganze seriös ist. Aber da muss sich halt jeder Hersteller und jeder Therapeut oder Gesundheitsexperte oder wie auch immer dann ja auch mal so ein bisschen selbstkritisch hinterfragen, was ist das wirklich seriös, was ich hier mache.
Und kannst du jetzt mal so konkret sagen, wie du ein Leben führen würdest, was sozusagen diese Entgiftungskomponente mit einbaut? Also wir hatten uns jetzt vor kurzem erst auf einer schönen Veranstaltung getroffen bei Ruth, und da hast du auch gesagt, naja, es ist zwar alles schön und gut, ein Mittel zu nehmen, um das zu entgiften, aber es ist die Eigenverantwortung. Das ganze Leben gehört dazu, die ganze Lebensweise, die Ernährung, Sport, hast du gerade gesagt, mit dem Trampolinspringen, die Wildkräuter, Wasser, alles gehört dazu und alles bildet zusammen dieses große Gebiet von einer gesunden Lebensweise, die als Basis die Entgiftung hat. Das ist ja ständig. Ja? Und kannst du mal so einfach erklären, konkret, was bei dir so die wichtigsten Bausteine sind für eine Ernährung oder für ein Leben, was eben die Entgiftung fördert?
Also da ich ja von der, also eigentlich hast du die Antwort ja schon gegeben.
Ich bin jetzt also, konkret, richtig. Ja. Wie fastest du? Was nimmst du ein? Was isst du? Ist du vegan? Ist du Rohkost? Ich weiß jetzt nicht, wie du gerade, was das ändert sich ja auch. Wirklich mal so konkret, was kann ich wirklich konkret tun? Welche Lebensweise ist da förderlich?
Also das A und O. Nein, es gibt nicht das A und O. Es gibt verschiedene Dinge, die ich machen sollte, auf die ich achten sollte, so verschiedene Bereiche im Leben. Das eine ist natürlich die Ernährung. Da komme ich, ich zähle erstmal so ein bisschen auf und dann gehe ich auf die einzelnen Sachen etwas konkreter ein. Also eine gesunde Ernährung ist ganz, 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 ganz wichtig. Also ganz viel funktioniert über die Ernährung. Wenn ich zum Beispiel abnehmen will, dann kann ich noch so viel Sport machen, noch so viel sonst irgendwas machen. Wenn ich mich nicht gesund ernähre, im Sinne des Abnehmens auch, dann nehme ich einfach nicht ab oder nur ein bisschen und dann wieder dazu. Dann habe ich wieder einen Heißhunger und gebe dem nach. Und also da gehört auch natürlich nicht nur das Essen dazu, die Lebensmittelauswahl und die Art und Weise, wie ich esse, ist natürlich auch sehr wichtig, sondern auch noch einige so diese psychosozialen Aspekte des Essens sind natürlich auch wichtig, klar. Aber Ernährung an sich ist eine wichtige Sache. Dann Bewegung, Sport. So, was gehört dazu? Gehört es dazu, dass ich vom Bett zum Kühlschrank laufe und zurück? Dass ich vom Büro aufs Klo laufe und zurück? Nein. Da gehört auch mehr dazu, als zum Zigaretten holen, zum Laden zu fahren mit dem Auto und wieder zurück. Sondern Bewegung heißt Sport machen. Und zwar sowohl Ausdauersport, also dieses Cardio-Training oder Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren ist so die eine Komponente. Aber was viele vergessen, gerade so in der Rohkostszene, der ich ja entwachsen bin, die machen keinen Muskelaufbausport. Mhm. Ja, das gilt für Männer und für Frauen. Das gilt für ältere, mittlere und jüngere Menschen und Menschinnen. Macht Muskelaufbautraining. Ja.
Das ist wirklich
wichtig, weil das ist wichtig für die Verdauung, es ist wichtig für die Hormone, es ist wichtig für das Immunsystem und natürlich auch für die Entgiftung. Es ist wichtig für auch die Charakterbildung, für die Entscheidungsfähigkeiten, für Konzentrationsfähigkeit, für Gedächtnis. Also es ist für alles gut. Also man kann, die Liste ist dann schier endlos, muss man auch nicht aufzählen. Macht Sport, gelaufen, Fahrradfahren, Schwimmen, aber eben auch Muskelaufbausport machen. Macht es einfach. Nicht fragen, wann, wie, wo. Fangt einfach an. Jetzt gleich nach dem Interview legt euch da auf den Boden. Nicht einschlafen, nein, sondern Liegestütze machen zum Beispiel. Ja, so. Und dann ein paar Crunches machen, also so mit dem Oberkörper immer ein bisschen nach oben gehen.
Sit-ups, Liegestütze, dann Kniebeuge sind auch gut, finde ich. Also ich weiß noch mal, was bei mir sehr effektiv ist, wo ich richtig
muss. Man muss gar nicht viel mit Gewichten machen, Körpergewicht einsetzen.
Genau, es gibt ja diesen Mark Lowen, der hat so ein paar Bücher geschrieben zum Thema Fit ohne Geräte. Sowas kann man sich mal anschauen. Mark Lowen, Mark wie... Natürlich, klar, wie ich. Ich glaube sogar auch mit K, also die Guten, die haben mit K geschrieben, Mark Twain. Der hat aber nicht so viel Sport gemacht. So, und genau, also macht einfach Sport. Jeden Tag, Punkt. So, wenn ihr ein Trampolin habt, nutzt das auch. Ja, es ist ein wunderbarer Staubfänger. Ja, man kann da Kisten drauf stapeln und so, aber man kann eben das auch benutzen, das vom Dachboden runterholen oder vom Keller nach oben. Und jeden Tag mal so wenigstens 5 Minuten. Dann sollte man auch nicht zu lange am Anfang machen, weil diese Entgiftungsreaktionen, die da stattfinden können, können dann auch, also das gilt generell für Sport, aber besonders eben fürs Trampolin, weil da die Lymphe sehr angeregt wird. Die Lymphe, muss man sich ja vorstellen, das ist ja so ähnlich wie das Blutkreislaufsystem, nur dass sie eben halt kein so zentrales Pumporgan hat, das Lymphsystem. Und dieses zentrale Pumporgan wird eben sozusagen gewährleistet durch Bewegung. Ja. Und Körperbewegung lässt dann auch die Lymphe bewegen. Es gibt auch keine andere Möglichkeit, also zumindest nicht wirklich, um diese Lymphe dauerhaft da anzuregen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben nämlich nicht nur, das sei noch so eine kleine Randbemerkung gemerkt, das habe ich dann nochmal festgestellt, als ich mein großes Entgiftungsbuch geschrieben habe, dass sogar auch das Gehirn, das hat man lange Zeit nicht gewusst, eben auch so eine Art Lymphsystem hat. Das nennt sich dann das glymphatische System. Also nicht das lymphatische, sondern wird noch ein G davor gesetzt. Das ist in der Gliazellen der sogenannten. Und das ist wiederum verbunden mit dem normalen, schon bekannten Lymphsystem und dient eben halt auch dem Abtransport von unverdaulichen Stoffwechselendprodukten, Abbauprodukten aus dem Stoffwechsel und Giften, die dann eben halt darüber in den Körper gelangen, also in den Restkörper gelangen. Der Kopf gehört ja auch zum Körper. Ja. Und meistens jedenfalls sollte er das und das Gehirn.
Und also, wenn ich jetzt sozusagen Krafttraining mache, dann wird auch nochmal ein anderes Stoffwechselsystem angeschmissen, was die vor allen Dingen die Entgiftung dann also befeuert. Also das war mir jetzt neu, deshalb frage ich da nochmal direkt nach, warum jetzt Krafttraining besser ist als jetzt, oder ganz, ganz wichtig.
Krafttraining ist wegen des Muskelaufbaus.
Des Muskelaufbaus.
Des Muskelaufbaus, ja. Also man muss nicht aussehen so wie Arnold Schwarzenegger oder ich, ja. Aber zumindest sollte man ein paar Muskeln sich zulegen. Also es gibt auch viele Menschen, also es wird immer darüber geredet, ja, wie kann ich gut abnehmen? Und es gibt aber tatsächlich Menschen, die untergewichtig sind und Probleme haben mit dem Zunehmen. Und das sind natürlich nicht so viele wie beim Zunehmen, also die zugenommen haben, also die abnehmen wollen. Jetzt im Corona haben wir jetzt im Schnitt in der Bundesrepublik 5, irgendwas Kilogramm zugenommen. Im Schnitt, pro Person. Ja, pro Person, genau. Das ist echt krass viel, wenn man bedenkt, dass das nur der Schnitt ist. Also ich habe auch zugenommen da, ja, weil ich viel zu Hause geblieben bin und so. Also und das Zunehmen, da ist eben eine ganz wichtige Komponente dabei, eben auch Muskelaufbautraining zu betreiben.
Aber für Abnehmen auch, weil ja durch die höhere Muskelmasse auch ein höherer Stoffwechsel angeregt. Also
klar.
Wie sagt man,
du brauchst einen höheren Energieumsatz.
Ja, genau. Und was auch wieder das Abnehmen.
Genau, also es gibt also keine Ausrede, keinen Muskelaufbausport zu machen. Mhm. So einfach ist das. Und es gibt natürlich Erkrankungen, die Bewegungen schwierig machen, bis unmöglich natürlich. Aber wir reden jetzt ja hier nicht über Ausnahmen, sondern wir reden jetzt über den Regelfall, über den, sag ich mal, einigermaßen gesunden Menschen. Und wenn das irgendwie gut ist, wenn man sich gut bewegen kann, ja, dann einfach das Sofa verbrennen, ja, und
wir haben uns gerade eins frisch angeschafft.
Ja, tut mir leid, dass das ihr so auf diesem Weg erfahrt.
Oder wieder rausstellen.
Nee, das ist schon okay.
Zur Handel, vor die Handelbank stellen.
Ja.
Ihr könnt dann gleich vom Gewicht heben, dann ins Sofa rollen.
Genau. Fallen, ja.
Ja, gut, also wir haben Ernährung, wir haben Bewegung. Ja, Bewegung impliziert oder inkludiert eben halt auch den Sport, inklusive Muskelaufbausport. Dann haben wir, was ganz wichtig ist, Bewegung an frischer Luft. Ja, rausgehen, Licht, Luft und Sonne. Ja, wir sind Kinder der Sonne und wir brauchen auch Sonne. Das heißt nicht, dass wir jetzt bei 40 Grad im Schatten in den Tropen nackt durch die Hauptstadt laufen sollen. Aber ihr wisst,
wobei das nötig wäre, um Vitamin D.
Nur bei den heißen Temperaturen, da ist dann doch auch das Thema Sonnenbrand und Hautkrebs dann doch ein bisschen gefährlich. Also geht es langsam an. Ja, die meisten sind käsig weiß, weil sie eigentlich nur drinnen sind, sich drinnen befinden, selbst bei schönem Wetter oder hinter der Scheibe sitzen. Hm. Und das ist eben halt nicht dasselbe. Also natürlich am besten nahtlose Blässe, friesischer Nerz, ja, rausgehen. Wir haben in Deutschland ja auch diese wunderbare FKK-Kultur. Habe ich ein schönes Gedicht, das weiß ich aber nicht auswendig. Na, vielleicht kann ich das nachher mal raussuchen. Das ist eben ganz, ganz wunderbar. Und macht es einfach. Ja, eure Haut kann eben halt dieses Vitamin D wunderbar bilden. Nichtsdestotrotz ist es gut, gerade in dieser Zeit so mit diesem erhöhten Infektionsrisiko vielleicht auch, sich eben halt mit Vitamin D zu supplementieren. Da gibt es ganz tolle Produkte, zum Beispiel von der Firma
Sunday oder?
Von wem ist denn dieses, ich glaube Natogena ist das. Natogena hat so ein Tropfenfläschchen, wo die 5 fettlöslichen Vitamine enthalten sind. Und pro Tropfen sind auch 5000 Einheiten Vitamin D drin. Und das ist einfach wunderbar, das richtig dosiert. Und dann hast du einen wunderbaren Spiegel an diesen ganzen Vitaminen. So, aber das nur nebenbei. Also natürlich muss das auch irgendwie so funktionieren. Und wer die Zeit hat und die Gelegenheit hat, bitte nutzt das. Also, dass man mittags halt rausgeht und einfach mal ein Sonnenbad nimmt und dann noch bewegen. Also frische Luft, geht raus in die Natur, geht in den Wald, auf die Wiese, in den Park wenigstens hier in Berlin. Oder wo auch immer ihr sonst seid. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Städte in Deutschland? Ich glaube nicht. Und,
ja.
Genau, also so. Und was fehlt noch? Natürlich, ganz wichtig, der Schlaf. Der Schlaf ist auch, was das Thema Entgiftung anbelangt, sehr, sehr wichtig, weil nämlich diese Regeneration im Schlaf, auch das lymphatische System und so, das funktioniert besonders im Schlaf. Diese ganze Erholungsphase mit genügend Melatonin, das sich dann bildet und dass man also den Schlafraum komplett abdunkelt, also richtig duster macht, also auch nicht noch so ein Spalt irgendwie, der von außen reinkommen kann, von einer Laterne oder anderer Straßenbeleuchtung, irgendwelche Geräte, die noch so eine LED haben, wenn sie in Standby-Modus sind, dann den Router fürs WLAN am besten ausschalten oder ganz weit wegstellen, 10 Meter entfernt. Das Handy gehört sowieso nicht an den Schlafplatz, sondern das gehört irgendwo ganz weit weg hin und am besten ganz ausgeschaltet, nicht nur in den Flugmodus. Weil einige Handys, also gerade iPhones und so, weiß ich, die strahlen nämlich auch, selbst wenn sie im Flugmodus sind. Und deswegen all diese Strahlungsquellen, alle elektrostatischen Felder, alle Lichtquellen und Geräuschquellen auch auf Null bringen. Das ist das Optimum. Ich weiß, das geht nicht immer und auch nicht immer sofort, aber das ist ganz, ganz wichtig. So, und wenn ich diese ganzen eigentlich sehr einfachen Regeln beachte, dann habe ich wunderbare Chancen, dass mein Entgiftungssystem, mein gesamter Körper wunderbar sich immer regenerieren kann und entgiften kann und dass das Risiko für Krankheiten dann sehr viel geringer ist. Also Krankheiten gehören zum Körper dazu, zum Leben dazu. Das ist nun mal so. Das ist ja nichts irgendwie, was ist irgendwie, weil wir einen zornigen Gott haben, der uns bestraft, dann auf einmal ex Deus machina dann auf uns herniederkommt, so eine Krankheit. Aber das gehört auch dazu. Das ist einfach der Umgang des Körpers mit der Umwelt und mit sich selbst. Das Risiko an wirklich ernsthaften Geschichten, gerade diese Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Autoimmunkrankheiten, andere Autoimmunerkrankungen wie Diabetes, und Alzheimer und Demenz und Reizdarmsyndrom und hast du nicht gesehen, ja, all diese Dinge, die ganzen Infektionskrankheiten, das kann sehr gut reduziert werden, beziehungsweise sich dadurch auch unser Immunsystem stärken, wenn wir gerade jetzt was Infektionskrankheiten sprechen und wir sind dann viel besser ausgestattet mit einem besseren allgemeinen Immunsystem, mit einer allgemeinen Immunantwort zum Beispiel so. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen auf das Thema Ernährung ein. Das ist ja so ein bisschen mein Spezialgebiet auch. Weil ich mich da schon seit Jahrzehnten eigentlich mit beschäftige, mit mir selbst auch oder eben halt auch mit gewissen Formaten, die ich ja schon produziert habe von Kongressen und Büchern und Interviews und Filmen und Videos und so. Was ist eine gesunde Ernährung? Das lässt sich gar nicht so einfach sagen. Aber es gibt bestimmte Sachen, die nicht zu einer gesunden Ernährung dazugehören. Das ist zum Beispiel Zucker, Auszugsmehle, gehärtete Fette oder Transfette und Zucker und Zucker und nochmals Zucker. Das ist ganz, ganz schlimm. Das erhöht so dermaßen das Entzündungspotenzial. Das Zucker ist schlimm für die Bauchspeicheldrüse, für den Darm, fürs Mikrobiom. Es ist ganz schlimm für die Entstehung von Diabetes, auch Krebs und natürlich Gewichtszunehmen. Da ist natürlich Zucker der Dickmacher Nummer 1, Zucker und auch weißer Reis natürlich, weil weißer Reis hat Zucker.
Sagt man immer, wir sind nicht fett, wir sind Zucker.
Ja, also viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass weißer Reis, also Reis heißt immer, ja, ist ja so gesund. Ja, das stimmt nicht. Der weiße Reis hat zum Beispiel einen viel höheren glykämischen Index noch als Haushaltszucker selbst. Also da wird man gut dick bei.
Kann ich mal was dazwischen fragen? Bist du eigentlich auch der Meinung, dass, wenn ich jetzt mal hier so einen Experten habe, dass ich jetzt zum Beispiel abgekühlten Reis oder Nudeln oder Kartoffeln, dass die nicht so eine hohe glykämische Last haben, weil es mehr sich umgesetzt hat in resistente Stärke? Ist das wahr?
Das ist völlig richtig. Man kann eben halt, das Hauptbeispiel ist immer so die Kartoffel. Die wird ja auch immer ein bisschen, finde ich, zu Unrecht diffamiert. Aber die Kartoffeln machen schon mal A nicht dumm. Ja, das ist mal wichtig zu wissen. Und sie haben eben halt enthalten eine komplexe Stärke, die schon mal per se langsam abgebaut wird oder langsam zu Blutzucker umgewandelt wird, nicht so schnell wie jetzt zum Beispiel so ein Stückchen Dextroenergien, so Traubenzucker, also Glucose auf Fachchinesisch. Und wenn man jetzt die Kartoffeln am Vortag kocht oder früher morgens kocht und dann 12 Stunden stehen lässt und die dann abkühlen, dann bildet sich tatsächlich eine resistente Stärke. Bei Kartoffeln weiß ich, dass dann nur noch 30% der Kartoffel enthaltenen Kohlenhydrate dann verwertbar sind vom Körper. Also 70% wird in resistente Stärke, also vom Körper nicht umwandelbare Stärke gebildet. Und das ist gerade beim Abnehmen, besonders zum Beispiel auch nach einer Fastenkur zum Beispiel, eine wunderbare Möglichkeit, um dem Körper wieder Kohlenhydrate zuzuführen. Es muss nicht immer diese ketogene Ernährung, die kohlenhydratfrei oder sehr reduziert ist, sein, weil der Körper braucht schon irgendwie Kohlenhydrate auch, besonders das Gehirn. Und das muss dann halt andernfalls sehr kompliziert oder energieaufwendig dann über die Ketonkörper dann gewonnen werden und dann eben aus Eiweißen und Fetten dann gewonnen werden. Aber Kohlenhydrate sind nichts Schlechtes, ja. Das muss man verstehen. Kohlenhydrate sind schon was Gutes. Nur diese, wie Dr. Pucker das immer so genannt hat, diese isolierten Kohlenhydrate, diese Industriezucker, diese weißen Auszugsmehle und weißer Reis und so weiter. Das ist das, was eigentlich schädlich ist, weil wir dann zu schnell diese Insulinausschüttung kommen, wo es dann auch direkt in den Fettaufbau geht.
Und was sagst du zu Milch? Du hast ja jetzt auch eine klassische Ernährungsberater-Ausbildung. Da habe ich ja noch in meiner Ausbildung gelernt, Milch ist ein Grundnahrungsmittel. Und wenn ich dann Basefood, also so eine aufgesetzte, also ganzheitliche Ernährungsberatung, da wurde dann doch eher gesagt, dass Milch, das gehört nicht in unsere Grundnahrungsmittel rein. Wir sind ja keine Kuh. Was sagst du dazu?
Ja, das ist alles nicht ganz so einfach. Es gibt ja verschiedene Schulen, sag ich mal. Die einen sagen so, die anderen sagen so, die dritten sagen es wieder ganz anders. Also die Frage ist natürlich auch, in welcher Qualität oder in welcher, also wenn ich mal so die ideologische und ethische Frage außen vor lasse, ja, dass wir ja, warum brauchen wir Milch von einer anderen Spezies? Mhm, warum brauchen wir Milch im Erwachsenenalter? Ja. Ja, das sind ja Fragen, die man sich stellen muss.
Ja.
Also es gibt, glaube ich, kein Wesen, kein Tier, die Milch von einer anderen Spezies trinkt.
Zumindest. Und schon gar nicht, wenn sie erwachsen ist. Ne?
Und schon gar nicht im Erwachsenenalter, genau. Also wir haben ja in der Milch einen relativ hohen Eiweißanteil. Dieser hohe Eiweißanteil, der ist eben halt dafür da, einen Körper aufzubauen. Wenn ich aber schon erwachsen bin, schon ausgebaut bin, ja, dann ist die Frage, ja, brauche ich dann noch so viel Eiweiß? Vor allen Dingen, wenn ich keinen Muskelaufbausport mache. Da sind wir wieder bei dem Thema. Also wenn ich natürlich stark körperlich arbeite, brauche ich etwas mehr Eiweiß und so, aber so halt nicht. Und das ist zu viel an Eiweiß. Da gab es mal diesen Professor Lothar Wendt, genau, Professor Lothar Wendt an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main, wo ich auch Medizin studiert habe. Und der hat halt gesagt, dass Zucker in Form von Glykogen in der Leber gespeichert wird, wo das Fett gespeichert wird, das wissen wir alle und am besten. Aber es gibt wohl auch einen Speicher von Proteinen. Und wenn wir ein Überangebot an Proteinen im Körper haben, besonders eben von tierischen Proteinen, dann werden die wohl umgewandelt in sogenannte Mukopolysaccharide in der Basalmembran der Kapillaren, also in den kleinen dünnen Blutgefäßen. Und je mehr dort eingelagert wird, desto weniger kann eben aus dem Blut an Nährstoff und Sauerstoff in das Gewebe hinein. Und es kommt zu einer sogenannten Hypoporopathie, das heißt also eine geringere Durchlässigkeit und auch zum das Risiko von Infarkten, Embolien und so weiter kann dort eben erhöht werden. ob das ist von der Schulmedizin letztlich nicht so ganz bestätigt worden, glaube ich. Ich erwähne es nochmal da, weil ich das einen ganz interessanten Ansatz finde. Vielleicht wird es da in den nächsten Jahren auch nochmal neue Erkenntnisse zu geben. Aber wir waren ja bei der Frage Milch, ja oder nein. Also letztlich muss natürlich jeder selbst entscheiden. Es gibt eine Korrelation zumindest zu dem Milchkonsum und dem Diabetes in den USA, glaube ich. Und aber ob das dann auch wirklich ursächlich miteinander verbunden ist, weiß ich nicht. Also Korrelation tritt so parallel auf, aber ob das wirklich das eine, wirklich das andere determiniert, ist halt die Frage. Also ich denke, wenn man Milch in so aus ernährungsphysiologischer Sicht, zum Beispiel in Form von Joghurt und Kefir oder Skyr, diesem neuen Quark aus Island, zu sich nimmt, dann ist das ganz gut für das Mikrobiom. Also wird viel auch empfohlen, Milchprodukte zu essen. Und ich denke aber, es ist nicht notwendig. Also ich denke, man kann durchaus auf die Milch und auf die Milchprodukte verzichten. Wenn man Fermentationsprodukte zu sich nehmen kann, dann kann man irgendwie Tempeh oder Wasserkefir, da sind allerdings nicht so viele Mikroorganismen oder nicht so eine Diversität an Milchsäurebakterien drin, wie jetzt im Kefir zum Beispiel. Auch Joghurt hat ja auch schon wieder weniger als Kefir. Und Sauerkraut ist auch ein wunderbares Fermentationsprodukt, das man nehmen kann.
Ist denn so mit Kokosjoghurt oder
genau, man kann mit Kokosjoghurt,
alternative Joghurt, ja. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch bei meinen Klienten, dass es sehr stark schleimt, Milch, ja. Und dass es auch gerade Allergiker, also dass es eher kontraproduktiv sogar für die Darmflora ist, weil es so schleimt einfach. Also dass die viel Milchprodukte essen, weil sie denken, okay, ich mache was für meine Knochen und ich mache was für meinen Darm, die haben die meisten Darmprobleme. Ist meine Erfahrung aber. Aber wie gesagt, das ist nicht wissenschaftlich untermauert, aber es ist meine Erfahrung auch mit meinem Körper. Ja,
das stimmt. Milch kann verschleimen. Milch hat eben halt einen sehr hohen Eiweißanteil. Das heißt, diese komplexen Eiweiße in der Milch, die können natürlich auch irgendwie an allergischen Reaktionen oder wenn man schon Allergiker ist, beteiligt sein und Probleme machen. Das ist richtig. Ich habe irgendwie seit vielen, vielen Jahren schon keine Milch mehr getrunken, aber habe jetzt im Zuge der Zusammenarbeit mit Professor Uehlicke zum Beispiel, der sich ja auch nicht nur an Veganer wendet mit seinem Buch über das neue Fasten. In diesem Buch haben wir natürlich auch alternativ vegane Varianten hingeschrieben und erklärt, aber die hat gesagt, ja, im Joghurt ist eine wunderbare Sache und im und wenn das so fermentiert ist, dann ist das für unseren Darm halt eine gute Sache. So, wenn man jetzt natürlich spezielle Probleme und Erkrankungen hat, dann muss man da nochmal genau hinschauen. Ja, also wenn ich jetzt einen Allergiker habe oder jemanden mit Reizdarm oder Kalziummangel, dann muss man halt schauen, wie man das gut hinbekommt. Es gibt pflanzliche Quellen für alles, was wir brauchen. Ja, es gibt nichts in der Pflanzenwelt, was wir nicht, oder nichts in der Tierwelt, was wir nicht auch mit pflanzlichen Produkten nehmen können. Wobei es ja so die reinen Veganer im Tierreich auch nicht gibt, das muss man auch sagen. Ja, also ich lasse erstmal die ganzen Ideologien außen vor.
Ja, ich merke schon, du bist da sehr vorsichtig in deiner Ausdrucksweise. Eigentlich gilt das ja alles, was du sagst, auch für Fleisch, dass wir diese ganz so viel Eiweiß auch nicht brauchen aus Fleisch, wenn wir gar nicht im Aufbau mehr sind. Also würde das dann für dich auch bei Fleisch gelten? Bist du da auch zurückhaltender oder isst du überhaupt Fleisch?
Also ich, seit meinem 15,5. Lebensjahr habe ich kein Fleisch mehr zu mir genommen. Mhm. So, und weil das war aber eben, ich habe eben aus meiner Überzeugung heraus das gemacht und habe eben gesagt, ich brauche das nicht, ich will das nicht und ich will dieses Tierleid nicht vermehren. Wobei das natürlich auch ein bisschen mit meinem, wenn ich jetzt einen Joghurt esse, dann ist das mit dem Tierleid ja genauso, weil es gibt keine Milchproduktion ohne Fleischproduktion. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Das wäre völlig unwirtschaftlich, wenn man die Tiere nur der Milch wegen hält. und dann nicht nachher auf den Teller landen lässt. Das widerspricht sich ideologisch. Deswegen, ich finde, Ideologie hat in der Ernährung nichts zu suchen. Ich bin der Meinung, man muss das immer ernährungsphysiologisch erklären. Ja, macht das Sinn oder nicht? Es gibt halt eben, ich habe ja schon eine in Anführungsstrichen klassische, also zumindest eine staatlich anerkannte Ausbildung als Ernährungsberater. Aber ich habe die Ausbildung ja mit dem Schwerpunkt Rohkostspezialisierung gemacht. Und von daher war sie eigentlich nicht so diese klassische Ausbildung. Und wenn ich als Ernährungsberater einen Menschen berate, dann muss ich auch immer schauen, wo steht der. Ich kann jetzt nicht sagen, alle Menschen müssen jetzt per se, die in meine Praxis kommen, die ich ja gar nicht habe, müssen jetzt einfach per se alle Veganer werden oder Rohköstler werden. Ja,
der Schritt wäre auch zu groß dann am Anfang, ne, dass man dann ganz aufhört. Ja, ne?
Viele wollen das nicht, viele können das nicht, viele haben, also für die ist es schon ein großer Schritt, wenn sie mal das Frühstück um 2 Stunden nach hinten verschieben. Mhm. Ja, und wir wissen ja, es ist nicht schwieriger als Gewohnheiten zu verändern, dauerhaft.
Sollte man denn das Frühstück 2 Stunden nach hinten verschieben?
Kommt drauf an, was du damit erreichen willst. Also wenn man jetzt sagt, ich will jetzt gerne mal abnehmen, ja, dann würde ich jetzt nicht das intermittierende Fasten ausschließlich empfehlen, weil das einfach so ewig lange dauert, bis man da was bekommt. Das heißt ja, man kann ja so mehr oder weniger alles essen. Die allgemeine Mischkost, ja, von jedem etwas, das ist natürlich auch Quark, so eine allgemeine Aussage, die kann man sich an den Hut stecken. Das führt ja zu nichts. Die Leute brauchen konkrete Anweisungen. Ja, kann sich ja nicht jeder so jahrelang intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen, wie wir das jetzt tun. Und deswegen braucht man da konkrete Anleitungen. Was kann ich dann essen? Wann sollte ich essen? Wie sollte ich essen? Ja, ganz, ganz wichtig ist, wenn man abnehmen will, man kann das machen mit dem intermittierenden Fasten. Das hat einen Vorteil, dass man eben halt in dieser Zeit wirklich, man kommt nicht so richtig in den ketogenen Stoffwechsel rein. Das hat man beim Fasten eher nach so 2-3 Tagen etwa, wo der Körper komplett umschaltet. Und da ist es auch gut. Man sollte Fasten auch nicht so lange machen, sondern nur maximal 5 Tage. Es sei denn, es gibt eine ärztliche Begleitung und eine ärztliche Indikation dafür. Aber diese 5 Tage, die reichen vollkommen aus. Und je mehr man macht, desto schwieriger hat man es dann eben halt nicht in den Jojo-Effekt zu kommen. Nicht in den Jojo-Effekt dann zu kommen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen nur 5 Tage, 2 Wochen vorher, 2 Wochen nachher, sehr auf ganz spezifische Ernährungspunkte achten. Das beschreiben wir in diesem Buch, das neue Fasten nach Uelicke, ja sehr, sehr gut. Und dieses intermittierende Fasten, ich mache das jetzt wieder seit einiger Zeit, um meine paar Pösterchen, also ich habe, glaube ich, noch 5-6 Kilo oder sowas abzunehmen, bis ich wieder auf meinem gewünschten Idealgewicht bin. Ich traue mich schon gar nicht, Muskelaufbausport zu machen, weil ich denke, dann, wenn ich jetzt Muskelaufbausport mache, dann sehe ich gar nicht, wie viel Fett ich abbaue. Und dann heißt es wieder, ich wäre fett geworden, wenn ich Muskeln aufnehme.
Nein, das weiß ich nicht. Das hört sich jetzt ein bisschen
fast. Aber was mir sehr auffällt, ist auch, wenn ich abends sage ich mal, spätestens um 17 Uhr mein Abendessen gegessen habe und dann 16 Stunden warte, man kann sich dann ganz genau ausrechnen, wie viel 16 Stunden ist nach 17 Uhr. Und dann, das ist dann meistens so 10 bis 11 Uhr, kann ich dann mein Frühstück anfangen einzunehmen. Und dann merke ich jetzt, ich bekomme jetzt erstmal wieder richtig Hunger. Mhm. Ich kann extrem viel besser schlafen. Ich muss nachts nicht aufstehen, um nochmal aufs Klo zu gehen. Ich wache morgens viel fitter auf. Manchmal wache ich natürlich muss ich dann auch dementsprechend so zwischen 9 und 10 im Bett sein, wache ich dann einfach um 5 Uhr auf, ganz frisch und ohne irgendwie verkatert zu sein und stehe einfach auf ohne Wecker. Das funktioniert einfach so. Und dann der Morgen, also es gibt ja diese schöne Volksweisheit, Morgenstund ist aller Laster anfangen oder so ähnlich heißt es, glaube ich. Und man kann morgens so schön konzentriert arbeiten. Es stört einen keiner, es ruft keiner an. Man sollte natürlich den Chat auslassen, gerade wenn man internationale Freunde hat. Aber Das ist wunderbar. Manchmal gehe ich auch morgens dann nach dem Duschen dann gleich erstmal einen Spaziergang machen im Tiergarten hier in Berlin oder im Schlosspark Charlottenburg oder so und genieße einfach die Morgenstunden, das Vögelzwitschern, das noch etwas lauter ist als die Autos, die weit weg sind. Dann. Also das ist, diese Morgenstunden, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann fit morgens aufwacht, wenn man intermittierendes Fasten macht oder eben halt zumindest 3-4 Stunden vor dem Schlafengehen einfach nichts mehr zu sich nimmt, das ist so ein Gewinn für das Wohlbefinden. Und es geht ja hier auch um das Thema in einem Kongress und um Konflikttransformation, um Konflikte zu lösen. Und wenn du schlecht gelaunt bist oder wenn du Konzentrations- und Gedächtnisstörungen hast, wenn du Angstzustände, Psychosen hast oder Verdauungs- und Gewichtsprobleme, das enthält ja eine ganze Menge Konfliktpotenzial, sozial, am Arbeitsplatz, in der Familie, bei den Freunden, in der Beziehung oder bei der Partnersuche auch. Ja? Du bist ein ganz anderer Mensch und wenn du gesund lebst, das ist ja. So. Was anders ist auch zum Beispiel, wie Goethe so schön im Faust geschrieben hat, das was bedenke, mehr bedenke, aber wie. Es geht natürlich darum, auch was du isst, aber auch wie du es isst. Zum Beispiel kauen. Ja? Wenn du isst, nimm am besten, ich bin nicht in der Küche, sondern im Büro, nimm dir einen Teelöffel statt eines Esslöffels. Dann nimmst du den Esslöffel in den Mund, legst den Teelöffel wieder hin und dann kaust du. Lehnst dich schön zurück oder gehst im besten Fall sogar auf die Couch, da darfst du dann auch mal drauf gehen, legst dich da auf die Couch und kaust diesen Bissen ganz genüsslich, bis jeder Krümel im Mund flüssig geworden ist. Und erst dann schluckst du es runter. Dann stehst du auf, gehst zum Tisch, nimmst einen nächsten Löffel, legst ihn wieder hin und nicht schon den Löffel in der Hand haben mit der nächsten Portion, bevor man noch nicht mal runtergeschluckt hat. Also ganz genüsslich kauen, genieße jeden Bissen, merke, also die Weinschmecker unter euch, ja, die kennen das vielleicht, wenn man so einen Schluck Wein nimmt, ich simuliere das mal hier, das war jetzt kein Weinglas, sondern nur gefiltertes Wasser, also ich nehme einen Schluck, schlürfe ich so ein bisschen Luft in das Wasser rein und in den Wein rein, dann in den entsprechenden, also das ist wirklich nur Wasser. Und dann merke ich dann, wie sich der Geschmack im Gaumen entfaltet, ja, wie der Geschmack sich verändert, wenn ich dann langsam den Schluck Wein herunterschlucke. Und so ähnlich ist, also beim Essen sollte man natürlich jetzt nicht durch den Haferschleim irgendwie den Sauerstoff da durchschlürfen, aber wenn ihr etwas kaut, dann verändert sich auch der Geschmack des Nahrungspreis im Mund schon. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Kartoffel ganz, ganz lange kaue oder ein Stück Brot, dann werden ja die komplexen Kohlenhydrate zerkleinert bis hin zur Glucose. Ja. Und dann haben wir einen süßeren Geschmack, der sich dann bildet. Ja. Und so ist das auch mit anderen Geschmackskomponenten. Das heißt, genießt das, schaut mal und fühlt mal oder schmeckt mal, was passiert, wenn ihr mal so ein bisschen länger kaut. Also ich will jetzt keine Zahl nennen, aber die Maxime ist wirklich genüsslich kauen, bis alles komplett flüssig ist, bevor man es runterschluckt.
Ja.
Und wenn alles wieder aus dem Mund raus ist, dann kommt der nächste Löffel dazu.
Ja, Marc. Also das ist echt spannend, da wirklich mehr Achtsamkeit reinzubringen. Ne?
Wie oft schlägt man Essen runter, weil man keine Zeit hat oder sagt...
Und wenn man Zeit hat, guckt man noch irgendwie einen Film dabei und so.
Ja,
ne?
Genau. Kein Film gucken, kein Netflix, kein Amazon Prime, kein Disney Plus, kein Paramount Plus, kein Warner Brothers, kein HBO Max, kein Sky, kein Fernsehen, kein Radio und so weiter.
Wir sind schon wieder mit der Zeit zu Ende, aber ich will auf jeden Fall nochmal den Tipp fürs Fasten. Also wir können, also auf jeden Fall dein Buch, ja, aber nochmal, fastest du dann komplett ohne, also nicht nach Buchinger oder weiß ich, ohne Saft, ohne nichts, nur mit Wasser oder einem Tee oder wie machst du das? Die Fasten fünf Tage
Fasten,
jetzt.
Also Fasten, genau, Fasten ist Fasten, ja, alles andere ist eine Reduktionsdiät, ja, also es gibt kein Schokoladenfasten zum Beispiel, ja, das gibt es nicht, weil ich esse ja dann was. So. Fasten sind, also wir machen das so, oder Professor Ülegger empfiehlt das so, man macht eben in den ersten 2 Wochen vor diesen 5 Fastentagen, kommt man etwas runter mit der normalen Gewohnheiten, Ernährung, die man so hat, ist dann halt weniger von diesen Sachen, also gerade Alkohol ist ja so mit der Schlimmste, und aber auch diese ganzen Zuckersachen und selbst auch den Kaffee und alles, was so reizt und aufputscht und Kohlenhydrate und auch Fette und so weiter, das fährt man alles herunter. Und besonders in den letzten 3 Tagen, aber schon 2 Wochen lang achtet man auf gesunde Ernährung, man achtet darauf, dass man gut kaut, man hält vor allen Dingen auch die Abstände zwischen den Mahlzeiten ein. Also mindestens
immer so 4 Stunden.
4 Stunden mindestens einhalten. Keine Snacks zwischendurch, nichts, ja. Auch trinken nicht, ja. Sondern man trinkt irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde vorm Essen, kann man dann wieder was trinken. Aber weil der Verdauungsprozess wird immer wieder neu angeregt, wenn wir irgendwie snacken. Und dann,
auch durch Trinken, ja, durch Wasser trinken, auch Wasser trinken.
Ja. Ja, genau. Wasser, Tee, Coca-Cola, alles nicht. So. Und genau. So. Und dann fastet man 5 Tage. Man gibt dann noch, man nimmt dann auch, man gewöhnt man sich vorher schon ein bisschen dran, in bestimmter Dosierung und Häufigkeit dann Flohsamenschalen und Heilerde zum Binden der Gifte und zum und so weiter und für verschiedene Zwecke. Das beschreibt Ülegger in seinem Buch dann nochmal ganz ausführlich. Das kann ich nur empfehlen, das Buch. Und dann 5 Tage, wie gesagt, fasten. Auch da gibt es Heilerde und Flohsamenschalen und verschiedene bestimmte Teesorten und Maßnahmen, um das Fasten so angenehm wie möglich zu machen. Und dann gibt es dann eine sehr überraschende, ein sehr überraschendes Fastenbrechen. Ja, dass nicht eben der Apfel ist, wie man das so kennt, sondern aus bestimmten Gründen eben etwas anderes ist. Und man lernt dann in den ersten 2 Wochen oder in den folgenden 2 Wochen nach dem Fasten, bringen wir dem Körper bei, wie wenig er wirklich braucht und wie gut es tut, nur wenig Zutaten zu essen, nur 2 bis allerhöchstens 3 Mahlzeiten pro Tag. Und dann kann man auch das Kauen nochmal gut trainieren und kommt dann in so einen Dual-Power-Modus, wie das Ülegger nennt. Und zwar ist das sozusagen das leichte Umschalten zwischen ketogenem Stoffwechsel und glykogenem Stoffwechsel. Und das gibt sehr viel Kraft und der Körper hat dann ganz, ganz lange Zeit davon, was teilweise Monate.
Mhm. Ja, das hört sich spannend an.
Ja, das ist eine, also in diesem Buch wird auch, oder mit dieser Fastenmethode nach Professor Ülecke, also schreibt sich Uehleke, Professor Bernhard Ülecke, und da wird eben halt aufgeräumt mit den alten Fastenmythen. Ja, es gibt auch keine Einläufe mehr, ja, weil die nämlich eher schädlich sind, als sie nützen. Es gibt die Bindung der Gifte im Darm, es wird verhindert, dass eben es immer wieder zu einer Rückvergiftung kommt, weil der Leberstoffwechsel funktioniert im Fasten nämlich anders als im Nicht-Fasten-Modus. Und das muss man alles bedenken. Und deswegen lege ich auch immer so viel Wert drauf, alles genau zu erklären immer und dass man es alles gut versteht und dass da eine Wissenschaftlichkeit, also eine Nachvollziehbarkeit der Argumentation auch dabei ist, weil nur weil man das schon 100 Jahre lang so macht, heißt es nicht, dass es richtig ist. Andererseits heißt es auch das Umgekehrte nicht. Ja, nur weil es alt ist, ist es nicht schlecht.
Ja, man darf immer alles wieder hinterfragen. Ne? Immer man wieder.
Muss das immer hinterfragen, ist das noch wirklich State of the Art? Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch für sich persönlich, ja, also manch einer also wenn Leute sagen, ja, du musst jetzt immer nur noch gepressten Selleriesaft trinken. Ja, wer kommt denn auf so eine Idee? Ja, so eine, also da kann man nochmal getrennt drüber reden, über Herrn Williams. Ja. Aber es gibt so viele tolle Sachen, die wir zu uns nehmen können. Und es geht eben halt nicht, das hatte ich ja einfach schon gesagt, um eine einzelne Kur, die man macht, sondern es geht darum, also auch Fasten ist eine der effektivsten effektivsten Entgiftungsmethoden überhaupt, ja. Und man kann natürlich auch so Mittelchen wie Hut und andere Sachen da hinzunehmen. Aber es ist wichtig, dass man sich eine gesunde Lebensweise angedeihen lässt und dass man auch diese Vergiftung in jeglicher Form versucht zu reduzieren. Manche kann man nicht ganz meiden, gerade nicht in der großen Stadt vielleicht, ja, oder wenn man viel unter Menschen ist und dann irgendwie unterwegs ist. Manchmal geht das nicht, immer alles zu vermeiden. Aber ich denke, jeder kann da eine ganze Menge optimieren. Aber man muss dann auch individuell natürlich schauen. Man kann jetzt nicht eben irgendwie sagen, ja, du musst jetzt hier irgendwie Quinoa und Amaranth jeden Morgen essen und Hirse, bis man das Erbrechen bekommt, wenn man es einfach nicht mag. Es gibt aber mittlerweile so viele tolle Sachen. Ich habe so viele tolle Sachen kennengelernt, die man essen kann und auch essen sollte, wie zum Beispiel Algen und Sprossen und die Wildpflanzen natürlich.
Da sind wir jetzt gar nicht mehr drauf gekommen, auf die Wildpflanzen, ja.
Ja, das ist so ein großes Potenzial mit den Wildpflanzen. Da sind so viele gute Inhaltsstoffe. Wir brauchen ja, um diese ganzen Entgiftungsvorgänge im Körper zu gewährleisten, da gibt es Selen, Zink und Schwefel und Glutathion und all diese Dinge, die halt wichtig sind, sekundäre Pflanzenstoffe, um diese Prozesse überhaupt in Gang zu halten, ja. Und Spurenelemente jeglicher Art. Und in den Wildpflanzen haben wir das noch viel mehr vorhanden, auch in höherer Konzentration. Und dass man sogar da vorsichtig sein muss, zu viel zu nehmen. Gerade am Anfang kann das durch das Essen von Wildpflanzen auch zu ganz heftigen Entgiftungsreaktionen kommen. Das habe ich zweimal erlebt. Einmal bei einem Besucher meiner sogenannten Wildkräuterfrühstücks damals und auch bei mir selbst, dass ich dann 3 Tage lang hohes Fieber und ich habe geschwitzt wie ein Eimer. Ja. Dann war das, wie so ein Sommergewitter, hat allerdings 3 Tage angehalten und ich konnte nur im Bett liegen und die T-Shirts wechseln. Mehr konnte ich in den 3 Tagen nicht machen.
Aber du hast schon am Anfang gesagt, ne, die Wildkräuter auch einfach essen, nicht irgendwie mit einem Smoothie oder so. Das würde einfach die natürliche Aufnahme verändern. Also wirklich gut auch wieder kauen, durchspeicheln. Ne? Das ist alles auf natürlichen Weg in uns kommen.
Ja, ne? Macht keine Wildkräuter-Smoothies, gerade nicht am Anfang, sondern geht einfach raus in den Park oder in den Wald und beißt dort ins Gras. Das ist das, wie es funktioniert. Ja? Und wenn ihr noch nicht viele Wildkräuter kennt, esst nur das, was ihr wirklich kennt. Eine Brennnessel ist sehr leicht zu erkennen. Ihr fasst sie einfach an oder streichelt sie so über die Haut. Wenn es brennt, dann seid ihr da ganz richtig. So, und dann nehmt ihr die obersten 6 Blätter ab, reibt die so ein bisschen in der Hand, wie so eine Teigrolle oder macht so ein Brennnesselbonbon, bis die Härchen so schön abgebrochen sind. Dann kann man die gefahrlos in den Mund tun und dann zerbeißen. Und auch die Brennnesselsamen, die kann man sich auch wunderbar für den Winter dörren und haltbar machen. Da ist sehr viel pflanzliches Eiweiß drin. Die Brennnessel hat mehr Vitamin C als eine Zitrone, hat fast so viel Eiweiß wie ein kleines Steak und natürlich auch viel Eisen. Gerade für die Frauen, die ab und zu ja mal ein bisschen Blut verlieren, ist das eine ganz wunderbare Sache. Also Löwenzahn, wunderbar für die Leber, für die Verdauung. Also diese 2 Pflanzen, Brennnessel und Löwenzahn, die kennt ihr, geht jeden Tag raus, esst davon. Gänseblümchen kann man auch essen, Blätter und Blüte. Girsch ist ganz wunderbar. Also geht zu Wildkräuterwanderungen, zu Wildkräuterexperten und Expertinnen. Ich kann natürlich auf jeden Fall die Dr. Christine Vollm im Stuttgarter Raum empfehlen. Die ist richtig klasse. Ich habe nie jemanden Besseren kennengelernt als sie, was Wildpflanzen anbelangt. Die bietet auch Kurse an, sogar Ausbildungen und hat großartige Bücher auch zum Thema Zubereitung mit Wildpflanzen geschrieben. Und das ist einfach wichtig, gerade auch heutzutage. Wir wissen alle, dieses Jahr soll es ja irgendwie ein sehr düsterer Winter werden. Wir wissen nicht, wie das mit den Lebensmittelversorgungen in den nächsten Monaten oder im nächsten halben Jahr oder darüber hinaus dann wird. wenn wir wissen, wir können Blätter von den Bäumen essen, ja, zumindest einige wie Lindenblätter und Birkenblätter, wir können die Wildpflanzen essen, wir können wildes Obst draußen essen, sucht euch die Plätze raus, lernt es aber auch jetzt schon, weil wenn irgendwann mal der Supermarkt dicht ist und ihr keine Vorräte euch angelegt habt, dann gibt es nur noch die Möglichkeit, rauszugehen und da zu essen, was man dort findet.
Ja, ja, und zumindest vitaminreich. Also wenn es nicht so viel ist, auf jeden Fall ist es sehr intensiv.
Ja.
Ja, danke, Marc. Vielen, vielen Dank. Also es waren ja so viel Wissen. Mhm. Ja, wir wollten ja eigentlich das so auf eine Dreiviertelstunde begrenzen. Jetzt ist schon
das
eine
ist mit mir überhaupt nicht möglich. Das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen.
Ich habe das gemerkt, Marc. Aber jetzt ist Schluss. Ja.
Ich möchte gerne doch noch eine Sache sagen,
ja, gerne,
weil sie so ikonografisch für mich war, so bedeutend für mich war. Du hattest mich ja im Vorfeld auch gefragt, welche Konflikte ich schon gelöst hätte mit dem Thema Entgiften. Und da könnte ich einiges erzählen, wie besseres Körpergefühl nach dem Fasten oder Leber- und Gallenblasenreinigung, was mich zu mehr Entscheidungskraft und Durchsetzungsvermögen gebracht hat. Aber eine Sache, die hat jetzt zwar nicht so richtig was mit Entgiftung zu tun, aber mit Ernährung, die hat mich echt umgehauen. Ein Freund von mir hatte, das ist ja schon ein paar Jahre her, hatte darüber geklagt, dass er seit einigen Wochen so depressive Verstimmungen hatte. Und dann hatte ich gerade meinen Kongress und mein Buch, so halt die Natur, beziehungsweise der Naturapotheker Online-Kongress in der Mache und in der Produktion. Und dann habe ich gedacht, Safran hat ja bekanntlicherweise eine ähnliche Wirkung wie verschiedene Psychopharmaka, nur ohne diese Nebenwirkungen, obwohl ein gewisses Maß an Safran auch tödlich sein kann natürlich, wie vieles, ab einer gewissen Dosis. Aber da sind es, glaube ich, 10 Milligramm oder 10 Gramm, 10 Gramm, glaube ich. 10 Gramm Safran, also ein teurer Tod, aber geht auch. Aber in einer bestimmten Dosis kann man das eben halt als Psychopharmaka einsetzen, ohne Nebenwirkungen. Und das fand ich ganz erstaunlich. Und das habe ich ihm, ich habe so ein Stück Rohkostbrot genommen, habe dann so ein bisschen so eine Honigkraftmischung drauf gemacht mit Gelée Royale und Propolis und Perga und Honig und so weiter. Und dann habe ich da eben Vanille und diese spezielle Menge an Safran draufgepackt, habe gesagt, hier, du isst es mal. So. Dann habe ich gedacht, na gut, das wird sicherlich eine ganze Weile dauern, bis der da irgendwas merkt. So nach einer halben Stunde hat er schon gemacht, du Marc, mir geht's jetzt wieder gut. Wie jetzt? Und ich hatte ihn auch nicht mehr gefragt, ja, sondern er hat es einfach so von sich aus gesagt. Und das war es dann auch. Er hat dann auch, das wird sicherlich nicht bei jedem so sein, aber von diesem Zeitpunkt an, nach diesem Stückchen Rohkostbrot, ja, von Vitasprosse, hat er dann und mit dem Safran drauf, hat er dann nie wieder Probleme damit gehabt.
Mhm. Sehr spannend. Muss ich mal ausprobieren.
Ja, also Safran kann ich empfehlen.
Mhm. Danke. Danke für den Tipp. Ja.
Ja, ansonsten mein Buch lesen. Das große Entgiftungsbuch.
Da steht das auch drin, ja, diese so eine wertvollen Tipps.
Das steht jetzt in dem So halt die Natur-Buch, steht das mit dem Safran drin, weil das jetzt nichts Spezielles mit Entgiftung zu tun hat, sondern eher also als Naturheilmittel, man es anwenden kann, als Hausmittel. Ganz, ganz viele, es werden eigentlich so gut wie alle Entgiftungsmethoden, die mir so bekannt sind, beschrieben auf 264 Seiten und ich glaube 800 farbige Abbildungen sind auch drin. Da sind auch die ganzen Entgiftungsprozesse erklärt, wie die Biotransformation, Atmungskette, der Harnstoffzyklus, die Alkoholdehydrogenase und so weiter. Dann die ganzen Entgiftungsorgane, die 7 stehen auch drin, da sind auch wirklich alle 7 drin. Und also, und natürlich auch die Risiken und Nebenwirkungen beim Entgiften alles, was man so wissen muss eben.
Ja, danke Marc, das war wirklich wertvoll. Wir verlinken alles unter deinem Video und ja, vielen Dank und bis bald.
Sehr gerne, ja, tut mir leid, dass es heute nur so kurz gewesen ist und ich freue mich
wieder länger.
Ich wünsche euch einen großartigen Kongress und vor allem den Menschen, die euren Kongress anhören und anschauen, dass sie dadurch viele tolle Tipps bekommen, wie sie ihr Leben gesünder gestalten können.
Ja, danke.
Vielen Dank. Ja. Bis dann.
Danke.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.